BR Heimat lesen.
Der Heiratsvermittler. Johann Feichtel lehnte an einem Baume und schaute zu, wie seine Herde sich gütlich tat. Die Kühe blieben ruhig auf ihrem Platze und fraßen gewissenhaft links und rechts ab, was sie erreichen konnten. Sie bewegten sich nur, wenn die Arbeit getan war, und traten dann ruhig einen halben Schritt vor, um von Neuem anzufangen. Mit den Schweinen war das anders. Die fuhren hin und her, rissen hier und dort etwas vom Boden weg, blieben nirgends stehen, und wenn eines sah, dass das andere einen Fund machte, stürzte es grunzend hin und suchte es zu vertreiben. Sie waren beständig in Unruhe, voll Neid, und nicht einmal während des Fressens konnten sie es unterlassen, giftig herumzuschauen, ob es nicht einem anderen besser ginge. Johann Feichtel bemerkte das alles wohl, und weil er ein Philosoph war, machte er sich seine Gedanken darüber. Er fand, dass die Schweine sehr ihren Brotgebern, den Gemeindebürgern von Kragelfing, glichen, und dass es nur recht wenige gäbe, die es so machten wie die Kühe. Er kam zu dem Schlusse, wie auch andere Gelehrte schon lange vor ihm, dass die Menschen gerade so wie die Tiere selten mit dem zufrieden sind, was sie haben, und dass sie den Brocken für den besten halten, welchen sie einem anderen wegschnappen. Warum das so ist? Es wird wohl so sein müssen. Übrigens beschäftigte er sich nicht lange damit, auf die Gründe einzugehen. Er lebte das nicht und begnügte sich nach Art der Philosophen mit der einfachen Tatsache. Dann legte er sich der Länge nach ins Gras, ließ sich von der Sonne anscheinen und dachte an gar nichts mehr. Er zog Grashalme aus und strich sie langsam durch den Mund. Dann versuchte er mit den Zehen Grasbüschel auszureißen und sie über den Kopf zu werfen, und er war eben daran, eine große Fertigkeit hierin zu erlangen, als er durch einen Bauernburschen gestört wurde, den der Weg vorbeiführte.
»S'gut, Feichtler! S'gut, Nazi! Wo aus und wann?«
»A bissl zum Wirtenüberschauen nach Zeidelfing.« »Zum Zeidelfinger Wirt am helllichten Werktag.«
»Zu was hast du nachher das Feiertagsgewand angelegt?«
»Ja, du weißt auch, Feichtl, ich muss dir was sagen. Magst du ein Ziegern?«
»Eine nicht, aber zwei.«
»Na, du hast drei. Nachher bist du aber gewiss zufrieden.« »Was nur der Hofbauer-Nazi von mir haben will, denkt der Feichtl, dass er gar so freigebig ist.« Den Fehler hat das Hofbauerngeschlecht sonst nicht. Er lässt sich aber seine Gedanken nicht ankennen und verlangt ein Schnellfeuer.
»Ein schönes Wetter haben wir, Nazi. Ist nicht übel. Wenn der Föder Wind herholt, haben wir da lang schön.«
»Ja«, sagt der Nazi. »Du Feichtl, wie viel meinst du, dass ein Moserbauern seit Zins mitkriegt?«
»Aha«, denkt der Feichtl, »jetzt höre ich die Geh.«
Und als dann sagt er, ja mei, wer kann das wissen, man kann die Leute in den Geldbeutel reinschauen. Geh, stell dich nicht so an, du Feinspinner, du weißt das recht gut. Wenn's was genau sagst, geht's mir auf den Preissentaler nicht zusammen.
So, auf den Taler. Sind 3 Mark, gell, Nazi? Ist ein schönes Geld.
Zu was willst du denn das so genau wissen?
Ja, weißt, der Vater will übergeben nach der Ernte und ich soll einen Hof kriegen. Die Alten verlangen 3000 Mark Umstandsgeld. Und Hirwer herrichten kostet auch 1000 Mark. Und nach einem Bruder wegzahlen sind auch 4000 Mark.
No, da hab ich z'nächst mit dem Moserbauern gespracht. Der sagt, er gibt seiner Zinsel 8200 Mark mit.
Meinst du, dass das wahr ist?
Wo hast du denn deinen Preisentaler?
Ich bleib dir nicht schuldig, da hast du ihn.
Geht's gut, sagt der Feichtl und schiebt den Taler ein. So, Nazi, jetzt will ich's dir genauso. Der Moserbauer hat dich nicht angelungen. Ich weiß gewiss, dass Zinsel 7000 Mark Muttergeld hat und das andere lässt der Vater springen.
Nachher ist recht, meint der Nazi. Auf geh ich klein um dazu.
Halt der Wengerl, jetzt muss er dir was sagen. Ich weiß, ihre Hochzeiterin mit 9000.
Wo? Sagt der Nazi. Ja, das gibt's letzt. Zuerst muss ich wissen, ob's magst.
Ja, wie sollt ich denn neben ihn?
Man weiß oft nicht, sie ist ein bisschen schiefecker gewachsen.
Sind viele Geschwister da?
Nein, aber ein lediges Kind hat's.
Werden die 9000 Mark bar auszahlt?
Ja, die kriegst du auf die Hint.
Auf die Gut schon. Schlag ein, Feichtl.
Nur ein bisschen warten, Nazi. Jetzt kommt Hauptsache. Was kriegt denn ich?
Ja so, na das sehen wir nachher schon. Ich lass mich nicht anschauen.
Nein, mein Lieber, so geht der Handel nicht. Ich muss mein Gewiss haben.
»Na, wie viel verlangst du?«
»200 Mark.« Das ist Dinger zu viel. 180 mag ich, aber mehr nicht. Nach langem Handeln einigen sich die zwei. Feichtl bekommt 190 Mark Schmuserlohn und muss zum Hochzeitsessen eingeladen werden. Ist mir nicht Angst um die 10 Mark, kalkuliert Johann Feichtl. Ich mein allweil, ich nehm mein Bettzirchen als Pschurtirkel mit. Na, na, seh, fährt er laut fort. Jetzt will er dir sagen, wie es heißt. Apollonia Raschl, dem Göbelbauern von Susering, sei Tochter. Wenn's dir recht ist, na, kommst am Sonntag nach Hugelfing zum Unterwirt. Da machen wir noch die Hochzeit aus. Ist gut, ich komm. Aber Feichtl, das sag ich dir. 9000 Mark, wenn's nicht hat, dann reiß ich die in der Mitte auseinander. Vierte Gott, Nazi. Der Bauernbursche entfernte sich langsam nach Kragelfing zu. Er warf keinen Blick zurück auf das Dorf, wo die Moserbauernzenzel wohnte, die beinahe seine Frau geworden wäre. Johann Feichtl schaute nun wieder nach seiner Herde. Die Kühe hatten sich niedergelegt und sahen recht nachdenklich darein, während sie behaglich kauten. Sie glichen Leuten, welche sich recht satt gegessen haben und sich die Freuden des Mahles in die Erinnerung rufen. Die Schweine aber liefen noch immer hungrig und neidisch herum. Sie hatten entschieden kein Verständnis für den Genuss, welchen die Verdauung gewährt. Inzwischen war es Abend geworden. Die Bäume warfen lange Schatten und die Fenster des Kragelfinger Kirchturms leuchteten, als brenne es inwendig. Da nahm Feichtl sein Horn und blies fest hinein. Die Kühe erhoben sich langsam, aber ohne Widerstreben. Man sah es ihnen an, dass sie das Verlangen des Hüters billigten und den Zeitpunkt als richtig gewählt betrachteten. Die Schweine brauchten manchen Peitschenhieb und trotteten höchst missvergnügt auf dem Feldwege dahin. Hinter der Herde ging Feichtl und überlegte sich, was er mit den 190 Mark anfangen sollte. Wenn ihm noch ein Schmus gelinge, könnte er sich wohl eine Kuh kaufen. Wer weiß? Das Jahr ließ sich gut an. Dann fiel ihm ein, was der Herr Pfarrer neulich gesagt hatte. Die Ehen werden im Himmel geschlossen. Und er dachte an Nazi. Ich sagte es ja schon, Johann Feichtl war ein Philosoph. Die Richter. Johann Feichtl, Hüter und Schäfer der Gemeinde Kragelfing, wäre einmal fast Hüter der staatlichen Gesetze gewesen und hätte um ein Haar über seine Brotgeber und Herren zu Gericht sitzen müssen. Das ist aber so gekommen. An einem abgeschafften Feiertag trank sich der Feichtl den landesüblichen Rausch an. Und weil das bei ihm leider eine Seltenheit sein musste und außerdem, weil sein Kolleg von Hugelfing mit dabei war, nützte er die Gelegenheit aus und sang mit erhobener Stimme alle Lieder, welche ihm seit seiner Kindheit erinnerlich waren. Allein hierbei begnügte er sich nicht, wie der Stationskommandant in seinem Bericht schrieb, sondern er schlug auch mit einem Halbliterglase den Takt auf dem Tische und verursachte, dass die Kleidung des gemeindebevollmächtigten Rupfenberger mit Bier bespritzt wurde. Der Hugelfinger Schäfer hingegen steckte Mittel- und Zeigefinger einer jeden Hand in den hiezu geöffneten Mund und ließ schrille Pfiffe ertönen, welche weniger wegen ihrer Beschaffenheit als wegen ihres Urhebers von den anwesenden Gästen sehr missliebig bemerkt wurden. Das Fest endete für die beiden mit einem Missklange. Der Gastwirt nahm Partei für die Besitzenden und entfernte die Sänger, nicht ohne, wie der Herr Stationskommandant ebenfalls meldete, nicht ohne, dass es zu einem erheblichen Widerstande seitens der Rubrikaten geführt hätte. Als Feichtl sich auf den notgedrungenen Heimweg machte und mit seinem Kollegen ernste Gespräche sozialpolitischen Inhaltes austauschte, da wusste er nicht, dass sein Gehaben Vergeltung erheischte. Er blieb sich noch zwei weitere Tage hierüber im Unklaren, bis der Herr Gendarmerie-Stationskommandant von Zeidelfing ihm einen Besuch abstattete und sich angelegentlich nach Ort und Datum seiner Geburt sowie nach dem Namen der verehrten Eltern erkundigte. Nunmehr erfuhr Feichtl mit Erstaunen, dass er an dem bewussten Feiertage das Gesetz beleidigt hatte. Nicht lange darauf erhielt er ein Schreiben, in welchem ihm diese befremdende Tatsache urkundlich bestätigt wurde. Feichtl las dieses Schriftstück des Öfteren durch, dann schüttelte er bedenklich den Kopf. Zunächst erschien es ihm sonderbar, dass ein so großmächtiger Herr wie Gnaden der Landrichter sich eine solche Mühe geben und 3 Seiten voll schreiben mochte wegen dem Pfifferling. Sodann sah er mit Betrübnis, dass seine Schulbildung ihn nicht befähigte, die Darstellung eines Ereignisses zu verstehen, welches er miterlebt, ja sogar verursacht hatte. Aber es half ihm alles nichts. So oft er auch die Sätze wiederholte, sie blieben ihm so unklar, als wären sie lateinisch gewesen. In seiner Not wollte er sich eben an den Schullehrer wenden, als sein Kollege Vitalis Glas von Hugelfing ihn aufsuchte. Nach kurzer Begrüßung holte Vitalis aus seiner Tasche ein fettiges Exemplar des Amperboten hervor, entfaltete es und brachte einen beschriebenen Bogen Papier zum Vorschein. »Da schau her, Feichtl«, sagte er, »da hab ich ein Leserz gekriegt.« »Ich weiß schon«, sagte der Feichtl. »Ja, wie konntest du das wissen?« »Weil ich auch eins hab und weil der Postbote gesagt hat, für die hätte er auch ein kleines Präsent.« »So?« »Du, Feichtl, verstehst das du?« »Ich nicht«, sagte Feichtl, »vielleicht bringen wir es miteinander aus. Pass auf, ich lese dir das meinige für.« Und dann buchstabierte er. »In Erwägung, dass Johann Feichtl und Genosse, bei mir heißt's Glas und Genosse, aha, da ist allerweil der andere, der Genosse, seine Stadt, jetzt geht's weiter, hinreichend verdächtig erscheinen, hast das gehört, Glas?« »Jawohl, hab ich's gehört, das haben uns die Schwulkepp vom Ausschuss eingebracht. Mir erscheinen verdächtig. Meinst du nicht, dass das eine Beleidigung ist?« »Na, glauben wir's an.« »Das wird kein G-Glas, weil es der Amtsrichter selber geschrieben hat. Meinst?« »Nachher du weiter.« »Am 27. September erst, ja, das kenne ich nicht, in der Gastwirtschaft des Hohenrainer in Kragelfing ungebührlicherweise ruhestörenden Lärm erregt und die anwesenden Gäste belästigt zu haben. Sieg's, Glas, wir haben die Herrn Bauern belästigt.« »Ja, weil denen ihre Ohrwaschel was eigens sind. Weißt, am Sonntag haben der Hofbauer und sein Nazi so blärt, dass wie ich im Stall rebellisch geworden ist. Das hat keinen was geniert. Wie der Bürgermeister vom Gendarm gefragt worden ist, ob das Geschrei wen geärgert hat, sagt er, wer wird denn das einen ärgern? Das ist grad lustig gewesen.« »Ja, no«, sagte der Feichtl, »jetzt ist schon, wie es ist. Pass auf, da kommt's noch dicker. In der ferneren Erwägung, dass Feichtl und Genosse sich trotz der Aufforderung des Wirtes nicht aus der Wirtschaft entfernten, dass diese Tathandlungen, wie sagt das? Tathandlungen, so, tu weiter, je eine Übertretung des groben Unfuges in sachlichem Zusammenflusse mit einem Vergehen des Hausfriedensbruches bilden. Sagte Glas. Jetzt hör aber auf, ich komme nicht mehr aus. Geh, Schlaucherl, meinte der Feichtl, das hätt's nicht gedacht, dass man mit die 4 Finger im Maul einen solchen Haufen Verbrecher begehen könnt. Du schaukst, hättest das rauslassen. Was brauchst denn du Pfeifer? Was brauchst denn du nachher singen? Meinst, das hat vielleicht schöner da. Aber das Siege, verspult sind mir 2 Allweil. Wenn ich nur wüsst, was ich tun soll. Ja, das ist das Leichteste, sagt der Feichtl. In Verhandlung geht der mir, gestraft werden der mir, eingesperrt werden der mir. So sieht's ihm schon aus, brummt Vitalis Glas. Wegen den Schwulköpf, wegen den Großkopferten. Am Dienstag ist Verhandlung. Ja, nein. Ich gebe Hugelfing, da wart's beim Unterwirt auf mich. Pfiat dabei. Der Dienstag kam. In der beträchtlichen Menge von Landbewohnern, welche sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt hatten, befanden sich auch unsere 2 Schäfer. Sie standen ziemlich weit vorne und waren in eifrigem Gespräch begriffen. »Ich hab mir ein paar Knudeln mitgenommen«, sagt Feichtl. »Wenn die Hofbäuer ins Zellno fängt, werden sie weniger 4 kommen.« »Hast das Draht?« fragt Glas. »Freilich, weißt, ich lass mich gleich einsperren. Mit dem Appellieren gib ich mich nicht lang ab, da wird's grad mehr. Die Nudeln is ich nachher in der Fronfest.« Herrschaftszeiten, wenn ich nur auch dran denkt hätte. Beim Rugelbauern haben's gestern Bacher. Das war grad recht gewesen. Weißt, die Schundnickeln ziehen uns auch da einen Lohn ab für die Zeit, wo wir eingesperrt sind.
Ja, das ist gewiss.
Du, da schau hin, da ist ja der Rupfenberger. Der macht ein Zeichen gegen uns. Aber selber ist er angelockt, weil er den Stiebluber beleidigt hat. Der wird sie wieder gescheit machen. So ging heraus das Gespräch fort. Im Gerichtssaal war es noch leer, weil die Türen gesperrt blieben bis zum Beginn der Sitzung. Der Gerichtsvorstand war der Ansicht, dass die Atmosphäre im Saale nicht gewänne durch die Anwesenheit von einigen Dutzend mit Lederhosen bekleideten Zuhörern und hatte deshalb dem Gerichtsdiener gemessenen Auftrag erteilt, die Pforten niemals früher zu öffnen. Der Befehl war ein Labsal für den Gerichtsdiener Schneckel. Er bot ihm erwünschte Gelegenheit, seiner Herzensneigung nachzugehen und den Geselchten oder Engländern, wie er die Bebauer unseres heimatlichen Bodens benamste, mit Liebenswürdigkeiten aufzuwarten. Schneckel war noch ein Prachtexemplar der leider aussterbenden Rasse, einer der letzten jenes Geschlechtes von Gerichtsdienern, die ehemals durch den haselnussenen Schrecken um sich verbreiteten und auch späterhin, nach Abschaffung dieses heilsamen Institutes, durch eine ungeheuerliche Grobheit den Respekt wach erhielten. Er war Soldat gewesen, hatte sogar einen Feldzug mitgemacht und den Bronzeller Schimmel erschießen helfen. Später in der langen Friedenszeit hatte er dann in einer kleinen Garnison Gelegenheit gefunden, sich jene Umgangsformen anzueignen, die ihm auf seinem nunmehrigen Posten so trefflich zustatten kamen. Die Bauern kannten und ehrten ihn. Wenn er mit seiner tiefen, durch häufige Schnupfen undeutlich gewordenen Stimme dazwischenfuhr, gab es keinen, der sich auflehnte oder gegen einen ehrenden Beinamen Beschwerde erhob. Sie wussten alle, dass Schneckel aus dem Vollen schöpfte und dass es ihm ein leichtes war, jeden Widerspruch durch seinen unglaublichen Reichtum an Schlagwörtern unmöglich zu machen. Diese Nachgiebigkeit rührte aber unseren Schneckel durchaus nicht. Er geriet beim Anblick einer Lederhose oder eines seidenen Kopftüchels stets in gereizte Stimmung und gab ihr Luft, wo er konnte. Darum bereitete es ihm ein grimmiges Vergnügen, wenn an den Sitzungstagen die Kanadier zuerst die Saaltüre öffnen wollten, dann, wenn sie nicht aufging, das Schloss probierten, anklopften, wieder das Schloss probierten, um endlich kopfschüttelnd weiterzugehen. Oder wenn ein ungestümer Sohn des Landes mit Kopf und Knien zugleich an die Tür anrannte, weil sie wider Erwarten geschlossen war. Dann fand Schneckel Anlass zu bitterem Hohne. »Öha, mu, ist der Stolzer!« »Rimm auf einen Türstock nicht um, mit dem Kopf! Brauchen's Fräulein ein Kanapé zum Warten?« und so weiter. Auch an dem bewussten Dienstag gab sich Gelegenheit zu verschiedenen Redewendungen, bis der Herr Oberamtsrichter Schneckel rufen ließ und in sehr übler Laune fragte, »Was ist denn das heute mit den Schöffen? Jetzt ist schon 9 Uhr und noch ist keiner da. Wahrscheinlich stehen's draußen bei den anderen rum. Schließen's die Saaltür auf und lassen's die Schöffen mit den anderen gleich eintreten. Die Schöffen rufen's mir aber gleich vor, nicht dass ich auf die Herren warten muss. Überhaupt, Schneckel, wenn sie auch zu was gut wären, dann könnten's ihnen die Namen von den Schöffen aufschreiben und jedes Mal Umfrag halten, ob sie da sind. Für heute ist das schon zu spät. Die Sitzung muss angehen, also rasch, wenn ich bitten darf.« Als Schneckel abtrat, spie er Gift und Galle. Das ging ihm gerade noch ab. Er, der alte, gediente Soldat und Beamte, musste sich Vorwürfe machen lassen, weil so ein paar bocklederne Hinterwäldler zu faul waren, um sich beim Oberamtsrichter anzumelden. Himmelsternlaudern! Fuchsteufelswild rasselte er mit seinen Schlüsseln durch den Gang und sperrte die Saaltüre auf. Dann schrie er in den Menschenhaufen hinein, »So, die Sitzung ist angegangen, zuerst sollen einmal die Schöffen reinkommen. Meint's vielleicht, wir warten noch lange auf die Hammeln?« Feichtel stieß den Vitalis-Glas an und sagte, »Hast gehört, wir kommen zuerst durch, geh zu!« Und sie schoben sich langsam an der Spitze des nachdrängenden Haufens in den Saal. Am Eingang empfing sie noch einmal Schneckel. »Seid ihr Schäfer?« »Ja«, sagte Feichtel. »Mach nur ein bisschen geschwinder. Es geht so daher, als wenn's Kraut drin tät. Der Herr Oberamtsrichter wart schon seit einer geschlagen Viertelstunde auf ihn.« »Auf ihn's?« fragte Feichtel. »Natürlich, eins auf ihn.« »Das wär gut werden«, wisperte Glas seinem Kollegen zu. »Also, geschwind nauf«, kommandierte Schneckel wieder. »Wo nauf?« fragte Glas. »Ja, da nauf, auf die 2 Sessel da nauf. Für ihn hätte man wahrscheinlich Ofenbänke reinstellen sollen«, knurrte Schneckel, kopfschüttelnd, und bedenklich stiegen die 2 auf die Tribüne und setzten sich auf die Stühle hinter dem Gerichtstische. Da saßen sie nun und schauten verwundert in die Zuschauermenge hinab, die ebenso verblüfft hinaufschaute. Der Rupfenberger besonders, der in der vordersten Reihe stand, riss Mund und Augen so weit auf, dass Schneckel sich eben teilnehmend an ihn wenden wollte, als der Herr Vorsitzende, der Amtsanwalt und der Gerichtsschreiber eintraten und ihn so am Fragen verhinderten. Der Vorsitzende wandte sich kurz an unsere zwei Freunde und fragte: »Sie sind heute zum ersten Male da?« »Ja«, sagte Feichtel, »das heißt, nein, einmal bin ich wegen Körperverletzung.« »Ach was, Körperverletzung, ob Sie schon einmal Schöffe waren?« »Gewiss nicht«, sagte Feichtel. Und Klaas schüttelte nur den Kopf und sah mit seinen wasserblauen Augen da rein, als wenn er aus den Wolken gefallen wäre. »Dann muss ich Sie vereidigen«, fuhr der Herr Oberamtsrichter rasch fort. »Erheben Sie sich von Ihren Sitzen.« Die Vereidigung erfolgte, und wenn auch Feichtel den Drang verspürte, den Vorsitzenden zu unterbrechen, so kam er doch nicht dazu, weil es zu schnell ging und weil er überhaupt nicht mehr aus noch ein wusste. Die zwei Hüter setzten sich auf Geheiß wieder und warteten in Gottes Namen ab, was noch geschehen werde. »Wir nehmen als erstes Sache die Anklage gegen die zwei Schäfer wegen groben Unfugs und anderem«, erklärte der Vorsitzende. »Schneckel, rufen Sie die Angeklagten und die Zeugen vor.« »Die zwei Schäfer vortreten«, kommandierte Schneckel. Im Zuschauerraum machte sich eine starke Bewegung bemerklich, aber niemand trat vor oder meldete sich. »Das ist doch stark«, rief der Vorsitzende. »Um 8:45 sind die Angeklagten noch nicht da. Wahrscheinlich saufen die Kerls in den Wirtshäusern herum.« Er wollte noch weiterreden, als ihn der Gerichtsschreiber aufmerksam machte, dass hinter ihm die beiden Schöffen sich erhoben und ihm offenbar etwas zu sagen hätten. »Was wollen Sie denn?« herrschte der Vorsitzende die zwei an. »Wissen Sie etwas von den Angeklagten?«
»Erlauben's, verzeihen Sie, Herr Amtsrichter, der Angeklagte war ich«, stotterte Feichtel.
»Was? Wie heißen Sie denn?«
»Johann Feichtel, Schäfer von Kragelfing.«
»Ja, was? Und wer sind denn Sie?«
»Ich war der Klaas.«
»Ja, da hört sich doch alles auf. Wie können Sie sich unterfangen, unter falschem Vorgeben, hier als Schöffen aufzutreten?«
»Erlauben's, Herr Amtsrichter, wir haben nicht reden dürfen. Der Herr Gerichtsdiener hat gesagt, die Schäfer sollen sehr streichen. Und wie wir herin gewesen sind, hat er nicht mehr auslassen, bis wir uns da raufgesetzt haben.«
Die Heiterkeit, welche sich inzwischen aller Anwesenden mit Ausnahme Schneckels und unserer Freunde bemächtigt hatte, steckte nun auch den Herrn Vorsitzenden an, so dass er Mühe hatte, nicht zu lachen. Er ließ die zwei Angeklagten rasch von ihrem erhöhten Platz abtreten und erfuhr nun von den zwei wirklichen Schöffen, die sich inzwischen meldeten, dass sie sich auch nicht ausgekannt hätten, weil Schneckel die zwei Schäfer gleich mitgenommen und auf die Plätze hinaufbefohlen hätte. »Natürlich«, sagte jetzt der Vorsitzende, »mein lieber Schneckel, ich habe Ihnen schon oft gesagt, dass Sie nicht so viel Schmalzler schnupfen sollen. Ihre Aussprache ist auch so noch miserabel genug. Außerdem sollten Sie die Leute nicht so anschreien. Dann wäre Ihnen diese einfältige Verwechslung nicht passiert.« In Schneckels Seele ging ein schmerzlicher Kampf vor. Der lang gewöhnte Respekt vor den Vorgesetzten rang mit der Furcht, für immer die Autorität bei den Erzengeln zu verlieren, wenn er jetzt schwieg. Er wusste, dass die Zuhörerschaft mit innigem Vergnügen die Standrede des Vorsitzenden vernahm und dass heute noch in allen Wirtshäusern des Bezirks dieses Ereignis besprochen wurde. Aber er schwieg doch und tröstete sich mit dem Gedanken, dass er den Geselchten schon wieder die nötige Ehrfurcht einblasen werde, falls sich einer von den Himmel, Herrgott, vergessen würde. Das wollte er schon fertigbringen. Er, der alte Feldwebel vom 12. Regiment. Zudem, die Übeltäter, die Hauptspitzbuben, welche ihm die Suppe eingebrockt hatten, sollten ja vielleicht auf einige Tage in seine väterliche Obhut kommen. Da wollte er ihnen schon die Ohrwaschel aufknöpfen, dass sie ihn trotz des Schmalzlerschnupfens verstehen sollten. Aber der Himmel meinte es besser mit Feichtel und Genossen. Jeder erhielt nur einen Tag Haft. Und der Herr Oberamtsrichter sagte, er würde sich verwenden, dass sie den Tag erst im Winter abzusitzen brauchten. Derweil war zu hoffen, dass die Wut Schneckels sich legte. Als Feichtel und Glas das Amtsgericht verließen, sagte der Letztere: »Du Feichtel,
Schön wär's da schon gewesen, wenn der Herr Amtsrichter zuerst den Rupfenberger drungen hätte. Den hätte ich schon eingetaucht, den Großkopferten.